Halli, hallo, hallöle. Ich finde es ganz anstrengend, wenn das Menschen noch heutzutage sagen, aber wir sind bei Alarmstufe X. Hallo, Paul.
Halli, hallo, Conny.
Hallöle. Micha ist im Urlaub und ahlt sich am All-Inclusive-Buffet, glaube ich, und schnorchelt ganz viel, wie ich gesehen habe.
Ja, aber vorher war er ja bei den Pyramiden, davon hat er ja gar nichts erzählt.
Nee, ich glaube, das würde er uns noch erzählen. Oder vielleicht hat er auch eine bestimmte Frequenz empfangen und wird uns gar nichts erzählen. Wir wissen.
Ja, er ist ja auch gar nicht bei den Pyramiden von Gizeh, er ist ja bei den Pyramiden in Mexiko, richtig?
Richtig. Mexiko.
Oh, schau mal hin, ey.
Micha, der tanzt in einer warmen Sommernacht, um es mit den Flippers zu sagen. Aber wir sind ja nicht in Mexiko in diesem Fall, wir sind nämlich in Bella Italia. Und zwar beim, ja, das ist der UFO-Fall aus Italien aus dem Jahre 1978. Und zwar beim Zanfretta UFO-Entführungsfall. Und ich gebe mal eine kurze Übersicht, wenn du mir das gestattest.
Sehr gerne.
Und zwar entführt wurde hier Pier Zanfretta. Er wurde zum Zeitpunkt seiner ersten mutmaßlichen Begegnung mit Außerirdischen im Jahr 78, da war er ein Sicherheitsmann angestellt und er arbeitete als Nachtwächter. Und er war verheiratet, Vater von zwei Kindern, Sicherheitsmann, also wie gesagt, habe ich schon erzählt. Und sein Leben änderte sich aber dann drastisch nach dieser Begegnung, die er während seiner Routinepatrouille in einem italienischen Dorf namens Drogila erlebte. Und das ist so ein kleiner Ort, so eine kleine Gemeinde, unweit von Genua, 20 Kilometer. Hat so 2200 Einwohner. Und jetzt die Story. Die hat es ganz schön in sich. Und soll ich die einfach vortragen oder hast du noch eine Zwischenfrage?
Ja, Zwischenfrage.
Schlecht.
Das heißt, er war Sicherheitsbeauftragter.
Sicherheitsbeauftragter, den hast du ja im öffentlichen Dienst. Der guckt, ob irgendwo eine Stolperfalle ist. Und er war Wachmann, also Security.
Okay, in tieferen Geschichten oder nur so...
Naja, so wie man das eben so eine Security-Firma hat.
Na gut, also ich bin mal gespannt. Schieß mal
los. Weil er ist jetzt in Rente und der SRF, unsere Freunde von der Schweiz, haben in der Mediathek einen ganz interessanten Beitrag darüber. Kannst du dir angucken.
Jetzt bist du aber in der Schweiz gelandet.
Ja, aber die SRF, die haben dann einen tollen Beitrag drüber gedreht. Okay. Der ist mit deutschen Untertiteln. Ist halt jetzt blöd, dass wir hier die meisten Leute in Deutschland haben, die das nicht sehen können. Wenn sie keinen VPN benutzen. Also, die Story. Am 6. Dezember, Nikolausabend, 78, hatte Pier Zanfretta, wie gesagt, ein 26-jähriger Sicherheitsmann, während einer nächtlichen Patrouille in diesem kleinen Dorf ein unerklärliches Erlebnis, das als eine der bemerkenswertesten, außerirdischen Begegnungen gilt, zumindest auch in Italien. In dieser kalten, auch mondlosen Nacht fuhr er zu einem unbewohnten Landhaus eines seiner Kunden. Und zwar das Haus von Dr. Ettore Righi. Ja, und plötzlich versagten Motor, das Radio und die Lichter seines Fahrzeugs und er sah vier Lichter im Garten des Righi-Hauses und nahm an, es handelt sich um Taschenlampen von Einbrechern. Bewaffnet mit seiner Dienstwaffe und mit einer Taschenlampe näherte er sich dem Haus. Klingt ein bisschen wie, als wenn Fox Mulder irgendwie nachts auf so einem Highway unterwegs ist und er aber fasziniert in ein Zeitloch fährt. Weißt du, was ich meine?
Ich bin voll bei dir. Er hat noch ein bisschen Nebel, ne? Und das Ganze ist direkt wie beim Friedhof.
Ja. Ah, okay. Als er sich dann so annäherte, die vermeintlichen Einbrecher zu konfrontieren, berührte etwas seine Schulter. Er drehte sich rum und sah statt eines Menschen eine riesige, grüne, gar hässliche Kreatur mit welliger Haut, die er als über 3 Meter groß beschrieb. Diese Wesen hatten haarige grünliche Haut, spitze Gesichtsauswüchse, abgerundete Fingerspitzen, monströse gelbe dreieckige Augen und rote Adern auf der Stirn. Was zur Hölle kann das gewesen sein? Ich habe auch mal im Alien-Handbuch geguckt, ich bin aber nicht fündig geworden. Vielleicht weißt du da mehr.
Grün hast du erwähnt, gell? Mhm. Ja, ich hab auf jeden Fall noch richtig, richtig schönes italienisches Zeug gleich für dich, aber erzähl mal weiter.
Okay, da bin ich mal gespannt, was du noch hast. Beschreiben wir das Ganze mal weiter. Ja, und er beschrieb es auch als, wie soll ich sagen, ein mechanisches Gerät, das die Wesen über den Mündern trugen, vermutlich um in der irdischen Atmosphäre atmen zu können. Das finde ich super interessant. Schockiert ließ er seine Taschenlampe fallen und floh zum Auto zurück. Hinter ihm tauchte ein blendend helles Licht auf und er sah ein riesiges UFO aufsteigen. Ist größer als das Haus war, was er eigentlich kontrollieren wollte. Er spürte eine Weile, also eine, ja, du musst dir mal überlegen, wie groß das ist, ja. Er spürte eine Welle intensiver Hitze und kontaktierte im verwirrten Zustand seine Sicherheitsfirma in Genua. Als ein zweites Sicherheitsteam etwa eine Stunde später am Ort eintraf, fanden sie ihn bewegungslos am Boden liegend und er erkannte seine Kollegen nicht und war extrem aufgewühlt. Er war ungewöhnlich warm, obwohl er auf dem gefrorenen Boden gelegen hatte. So, und jetzt kommt's. Nicht nur die Polizei, sondern auch das Militär führte sofort eine Untersuchung durch und entdeckte zwei große hufeisenförmige Abdrücke im Boden, die möglicherweise vom UFO stammten. Und die Geschichte?
Typische Landegestell, würde ich mal sagen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie hat es denn gestanden? Denn laut Mischas logischer Folgerung braucht es schon mindestens 3 für ein stabiles Haltesystem.
Ja, wie ein Stuhl halt. Aber gut, das ist ja gerund. Das ist ja rund.
Ach so.
Halbrund.
Ja gut. Na gut, okay, jetzt sind wir weiter.
Ja. Ja, und das, die Geschichte ging natürlich viral damals durch die Presse. Und ja, er wurde halt auch so ein bisschen unter Druck gesetzt und von wegen lächerlich gemacht, aber er wollte gar keine Aufmerksamkeit, aber das kam halt alles so. Und er bleibt bis heute bei seiner Geschichte und da gibt's auch eine Menge YouTube-Videos zu, könnt ihr euch mal angucken, wie er in Interviews gibt. Er gibt dann auch, ist dann auch in Talkshows, er ist dann mit UFO-Huntern unterwegs und so. Ja klar, würde ich heutzutage auch machen. Ja, heutzutage ist er Rentner und hat ja nichts zu tun. Da würde ich auch nochmal da zu dem Ort gehen. Weil er behauptet ja auch, mehrfach entführt worden zu sein. Ich würde nochmal das Wesen beschreiben. Es ist so 3 Meter groß, grünliche, haarige Haut mit welligen, komischem Aussehen, spitze Auswüchse im Gesicht an den Seiten, ne? Also ganz komisch, wie so eine Art, soll das sein, spitze Auswüchse mit Pyramiden? Kann man sich so vorstellen? Spitzen halt. Laut Beschreibung hatten die auffällige, monströse, gelbe, dreieckige Augen. Jetzt guckst du mich komisch an, alles klar. Die außerirdischen Wesen, die Zanfretta während seiner mutmaßlichen Begegnung sah, man weiß es ja nicht, ob es wirklich stimmt, aber wir wollen es mal glauben, wurden halt mit markanten roten Adern beschrieben, die sich über die Stirn erstreckten. Das könnte natürlich ein auffälliges, sogar beunruhigendes Merkmal sein. Also wenn ich rote Adern im Gesicht sehen würde, neben der dreieckigen gelben Augen, würde ich auch sagen, ich bräuchte mal eine Windel. Also würde ich mir auch in die Hose scheißen. Die außerirdischen Wesen, die er in der Schilderung beschrieb, die wurden als locker sitzende graue Tunika dargestellt und die war ja weit und uniförmig beschrieben und könnte darauf hinweisen, dass diese Kreaturen wirklich so eine Art Uniform trugen oder das als Standardbekleidung hatten. Das auf jeden Fall funktional war das und angepasst. Und dann hatten sie ein Atmungsgerät, sagt er, und zwar ein mechanisches Gerät, das die Außerirdischen über den Mundern trügen und das wird so als Atmungsapparat dargestellt. Das Gerät ermöglicht, dass es den Kreaturen hier auf der Erde diese sauerstoffhaltige Atmosphäre atmen kann. Und er erwähnte dieses Detail während seiner Berichte über die Begegnung und betonte seine Fremdartigkeit. Es ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Schilderung, ist auch ein wichtiges Detail. Und jetzt kommen wir mal zur Kommunikation mit den Wesen. Er hat nämlich eine Hypnosesitzung oder mehrere hinter sich gebracht und da erzählt er, dass diese außerirdischen Wesen, denen er begegnete, ein spezielles leuchtendes Gerät zur Kommunikation verwendeten und das ermöglicht offenbar, ja, Sprachbarrieren zu überwinden, um die Kommunikation mit ihnen und Außerirdischen zu erleichtern. Geht also, noch weiter, lieber Paul, bevor du gleich Luft holst. Du bist schon ganz rot im Gesicht, du explodierst ja gleich.
Ich habe schon, okay, mach noch fertig und dann habe ich einiges dazu zu sagen.
Alles klar. Wie gesagt, er war unter Hypnose und die außerirdischen Wesen haben ihm mitgeteilt, sie kämen von einem Planeten namens Tetonia. Und das ist in der 3. Galaxie, wo auch immer und was das ist, habe ich noch nie gehört. Und er berichtete, dass die Wesen beabsichtigen, in Kontakt mit der Menschheit zu treten und dass sie bald in größerer Zahl zurückkehren würden. Jetzt haben wir 78 diesen Fall, jetzt haben wir 2023, bald 24. Ist ja dann vielleicht soweit und du sagst dann gleich wieder, in 3 Jahren ist es komisch. Es gibt auf jeden Fall mehr als 52 Zeugen für diesen Vorfall und viele sahen dieses Licht. welches auch manche Leute sehr stark blendete in weiterer Entfernung. Des Weiteren wurde er noch weitere Male entführt, und zwar am 30. Juli 79, das nächste Mal, da verschwand er während einer Motorradpatrouille auch in der Nähe von Genua, und er wurde später auf dem Gipfel des naheliegenden Monte Fasce, oder wie ich auch immer das aussprechen darf, gefunden, und eine Stelle, die nur über die Straße zugänglich war, da hat ihn keiner gesehen auf dieser Stelle. Es gibt nur einen Weg, weißt du? Also es gab einen Weg, und er ist touristisch befahren, und da gab es keinen, der ihn gesehen hat. Das heißt, er ist irgendwie dahin gekommen. Das Motorrad war wo ganz anders. Dann im Dezember 79 eine weitere Entführung. Während er in einem Vorort war, da wurden noch andere Wachleute in dieses Ereignis verwickelt, und sie sahen ein ungewöhnliches, wolkiges Objekt und erlebten den Ausfall von ihren Fahrzeugmotoren. Und dann schließlich 1980, da verschwand er erneut in einem Zustand der Verwirrung. Mit leichter Unterkühlung wurde er dann aber auch wieder gefunden. Und ein Dorfbewohner berichtete kurz vor dem Eintreffen der Retter, dass es eine große strahlende Masse am Himmel war, die sie da gesehen haben. Was hat er im UFO gesehen? Da würde ich auch gerne noch drauf kommen. Und zwar, da wären wir wieder bei der elektrisch geladenen Pyramide. Diese befand sich in so einem transparenten Raum, die von außerirdischen... Was denn? Du lachst?
Mach bitte weiter.
Okay. Die befand sich in einem transparenten Raum, und die Pyramide sollte die Menschen helfen, die Aliens und ihre Lebensweise zu verstehen. Er berichtete außerdem von großen transparenten Zylindern im UFO, die einen seltsame blaue Flüssigkeit in sich hatten. Und in einem dieser Zylinder war eine Kreatur zu sehen, die einem Frosch ähnelte, und die Aliens bezeichneten dieses Wesen als ihren Feind von einem anderen Planeten. Ein weiterer Zylinder enthielt ein großes vogelähnliches Wesen, dessen Art und Herkunft unklar bleiben, genauso wie in einem anderen Zylinder eine Figur wird da beschrieben, die einem Höhlenmenschen ähnelt, was auf die Vielfalt von außerirdischen gesammelten Lebewesen hinweist. Ja, und dann zum Abschluss wollten sie ihm noch was schenken, und zwar so eine transparente Sphäre von den Außerirdischen, das ist so eine Art diese Pyramide. Aber er hat abgelehnt, weil er nämlich seine Ruhe haben wollte und Angst hatte, wenn er das jetzt mitnimmt, dass die dann immer und immer und immer wieder kommen. Das ist die Story. Es gibt dazu ganz viele Zeitungsartikel, es gibt dazu unzählige Fernsehdokumentationen, es gibt Zeugenaussagen, es gibt Interviews. Das ist ein ganz, ganz krasser Fall, und das scheint der bedeutendste Fall in ganz Italien zu sein, was die Freunde der Präastronautik vom Hocker holt. Du machst deinen Stift zu, und ich übergebe dir jetzt, man muss den Leuten sagen, wir sehen uns, wir sind uns zugeschaltet, wir sehen uns. Und ich bin mal gespannt, was du jetzt sagst.
Okay, also zumindest der in der Presse öffentlich bekannteste italienische Fall.
Ja.
Sage ich auch gleich nochmal was dazu, aber ich fange nochmal in aller Ruhe von vorne an. Also wir waren stehen geblieben bei dreieckigen Augen, von denen ich tatsächlich auch noch nichts gehört habe, aber ich weiß von Wesen, die einen dreieckigen Kopf haben tatsächlich.
Aha.
Also man kann sich sozusagen die spannendsten Dinge in diesem Universum vorstellen und die verrücktesten Zusammensetzungen verschiedener körperlicher Merkmale. Also das ist halt schon eine sehr, sehr spannende Geschichte in dem Sinne. Und was auch dazu noch sehr spannend ist, dieses Wesen, das, wie der Conny ja gesagt hat, wohl sogar aus einer anderen Galaxie herkommt, worauf ich dann auch noch mal drei Sätze sage, hatte anscheinend Probleme mit der erdlichen Atmosphäre. Denn sie hatten ja mehr oder weniger sich einen Schnorchel angelegt, ähnlich wie der Mischa gerade. Und das zeigt halt auch, wie differenziert diese Wesen sein können und dass auch andere Wesen vielleicht Fortschritte in der Fortbewegungsart haben, also beispielsweise sogar in verschiedene Galaxien reisen können, aber sich von ihrer Art und Weise und von ihrer, sag ich mal, Zusammensetzung der biologischen immer noch Schwierigkeiten haben oder darin nicht viel weiterentwickelt sind als das, was wir als Erdlinge quasi machen, wenn wir auf dem Mond sind, mit Sauerstoffpack und Helm und Schnorchel angelegt und ähnlichen Dingen. Während drum natürlich andere Wesen vielleicht überhaupt gar keine Probleme haben auf unserer Erdoberfläche oder auch noch andere Wesen nur im Wasser klarkommen oder andere Upgrades brauchen. Und all diese, ich sag jetzt mal, zusätzlich angelegten Hilfsmittel, ob die jetzt das bis zum als Helm haben oder nur als Schnorchel oder das Ganze auf dem Rücken tragen, das Sauerstoffgerät oder in der Hand halten, das finden wir ja auch immer wieder in schönen, in Anführungszeichen, hieroglyphischen ägyptischen Zeichnungen.
Mhm.
Da gibt es immer mal wieder auch eingravierende Steine, die diese Art von Wesen und diese Zusatzelemente halt zeigen, während umherum noch eine Rakete mehr oder weniger gezeichnet wurde, was wahrscheinlich den Vorstellungskräften der damaligen Zeit ein bisschen schwierig war zu zeichnen oder zu symbolisieren, dass dieses Gerät fliegen kann. Ja, da wurde es halt in irgendeinem Schlitten hingemaltes Wesen oder in der rasenden Kutsche oder was auch immer. Also was halt damals man sich vorstellen kann. Ja, aber das erstmal zu den Wesen. Ich kann allerdings weder mit dem Planeten oder mit der Heimatgalaxie, wie hattest du es genannt? Woher kommen die nochmal?
Dritte Galaxie, Moment, und dann Planet mit T irgendwas. Ich habe es vorhin schon mal gegoogelt.
Genau.
Warte. Wo finde
ich
es denn?
Ich habe nämlich nur die Information eigentlich, sag ich mal, aus dieser Galaxie und verschiedene Planetennamen und Wesen zur Hand.
Aber da was heißt denn dritte Galaxie? Was ist denn eine dritte Galaxie?
Naja,
Teetonia. Teetonia. In der dritten Galaxie. Was zur Hölle ist die dritte Galaxie?
Naja, im Prinzip, wir kennen ja unsere Milchstraße.
Ja.
Das ist das, was wir kennen. Aber das ist ja eine noch von, also die ist riesig, ne? Müssen wir erstmal festhalten. Unfassbar groß. Allein in unserer Galaxie gibt es quasi unfassbar viele verschiedene Planeten, Sonnen, Lebensformen vermutlich, ne? Das ist ja schon sehr nah, ist jetzt keine verrückte Aussage mehr, wenn man sagt, okay, das ist wahrscheinlich auch sehr voll bei uns in der Galaxie von verschiedenen Lebewesen jeder Art. Aber und sie ist so ein bisschen spiralförmig.
Ganz ich denke, kurz,
das hat so jeder
Paul, Kopf. Man vermutet, dass es in der Milchstraße 50 Milliarden andere Planeten gibt.
Ja, von denen man auch ausgehen muss, dass sie zum größten Teil bewohnt sind, weil wir gehen immer davon aus, naja, das muss immer genauso sein wie auf dem Planeten Erde, es muss immer genau der Sonnenabstand sein, damit irgendwas wachsen kann und so weiter und so fort. Ja, das ist in gewisser Weise richtig, wenn man möchte, dass genau diese Lebensformen wachsen, wie sie ähnlich bei uns auf der Erde sind. Das heißt aber nicht, dass eventuell auf Planetensystemen, die ein bisschen näher an der Sonne drin sind oder weiter weg von der Sonne drin, andere Lebensformen auch gut leben können, vor allem die, die sich gut weiterentwickelt haben und denen es mehr oder weniger auch ein bisschen egal ist, was der Abstand zur Sonne ist, weil sie können ja in dem Planeten leben und können ihren sich universellen Dome da noch drauf bauen und können mit ihrer Technologie, also nicht alle, aber viele, mit ihrer Technologie sich das Leben schön machen auf dem jeweiligen Planeten.
Man schätzt 100 bis 200 Milliarden Sonnen.
Und jetzt stell dir mal vor, das ist nur unsere eine Galaxie. Und jetzt gibt's noch aber Millionen von weiteren Galaxien. Und diese Galaxien müssen nicht alle spiralförmig sein. Könnt ihr ruhig auch mal ein bisschen googeln. Es gibt verschiedenformige Galaxien mit verschiedenartigen physikalischen Gesetzen. Kann man ja davon ausgehen. Und es ist aber schon spannend, wenn es natürlich auch mal jemand von der anderen Galaxie hierher schafft, weil eventuell gibt's halt auch andere Gegebenheiten. Und mit Gegebenheit meine ich auch so ganz abgefahrene Sachen, die so eventuell sich von, also das, die sich unterscheiden können von Galaxie zu Galaxie. Ich sage jetzt mal ein Beispiel und dann dreht man sich natürlich vollkommen im Kopf rum. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass in unserer Galaxie ein dualistisches System gibt, also dualistisches System, ich spreche es jetzt mal in drei Sätzen runter, auch wenn es nicht ganz stimmt, aber von der Vorstellung her, ja, wenn es gut gibt, gibt es auch böse. Ja? Mhm. Wenn es hoch gibt, gibt es auch tief. Ja, wenn es rund gibt, gibt es auch eckig und wenn es böse gibt, gibt es auch fröhlich. Und das ist ja das auch psychologisch gesehen, worin wir uns täglich mit auseinandersetzen und uns befinden. Jetzt gibt's aber vielleicht auch Systeme, wo es nicht dualistisch ist, sondern wo es vielleicht sogar nur eine Sache gibt, die unendliche Fröhlichkeit, ja. Also es gibt einfach kein, nicht das Gegenteil. Oder es gibt drei oder vier Dinge, die sich gegeneinander unterscheiden und die ganze grundsätzliche Vorstellungskraft wird schon vollkommen ausgeschöpft von uns Menschen, wenn wir uns versuchen, so irgendwas zu überlegen, wie könnte das in anderen Galaxien, wo ein anderes System als das dualistische System ist, aussehen, funktionieren, ablaufen, gesellschaftlich und überhaupt, ne? Und ist da eine Anziehungskraft was ganz anderes und gibt es da noch ganz, ganz andere Elemente? Also das ist unfassbar spannend. Also ich würde jetzt auch hier den Rahmen sprengen komplett, ja, aber es ist einfach unfassbar viel noch um uns herum.
Auf Grundlage sehr lang belichteter Aufnahmen des Weltraumteleskops Hubble haben Forschende abgeschätzt, ja, dass es im gesamten sichtbaren Universum etwa 200 Milliarden Galaxien gibt, also nur im Sichtbaren. Ausgehend von unserer kosmischen Nachbarschaft könnten Spiralgalaxien bis zu 70% davon ausmachen. Quelle ist hier wissenschaftsjahr.de. Super interessant.
Ja, also um diesen Bereich kurz abzuschließen, wir haben ja schon einige Folgen gemacht, an denen ich schon die ein oder anderen abgefahrenen Spezies behandelt habe. Ja. Und von Unterwasserwesen bis alles Mögliche. Und die noch krassere Version gibt's, wer Bock hat, auch bei mir in der Masterclass, in der UFO Masterclass, für alle, die das interessiert. Und auch natürlich auf unserem Discord-Channel ist auch das eine oder andere zu finden. Aber ich würde noch auf was ganz anderes hinaus, nämlich von unserem Fall, weil du hast ja erzählt, der Kerle wurde mehrfach
richtig
besucht oder entführt. Mhm. Also am Anfang war es ja ein Besuch. Er ist da hingegangen, hat es gesehen, hat es beobachtet und konnte das sehr gut beschreiben.
Genau.
Und was ich jetzt ein bisschen spannend finde, ist, danach kam er wieder damit in Kontakt, er war verschwunden, er wurde in Anführungszeichen entführt. Mhm. Und da hören aber so ein bisschen die genaueren Erklärungen auf. Oder hast du da vielleicht noch ein paar Details?
Nee, da hört es dann auf. Ich hab schön alles zusammengetragen und habe getan und gemacht, habe mir verschiedene Interviews angeguckt, ja, also von daher gesehen.
Weil man sagt ja auch, klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber diejenigen, die eventuell tatsächlich mal in Kontakt mit einer wirklich außerirdischen Spezies waren, also von Wesen, die wirklich weiter wegkommen und so weiter und so fort, sollen ja theoretisch oft auch nochmal entführt werden und untersucht werden von, und jetzt kommt natürlich wieder der abgefahrene Teil, von gewissen Sparten oder Bereichen unseres eigenen Spezies, Planeten, militärischen Komplexes und so weiter und so fort. Also die These, die ich hier aufstellen möchte, sind die rauffolgenden Entführungen von einer ganz anderen Spezies oder vielleicht sogar von uns Menschen durchgeführt worden in hochwissenschaftlichen, nachgebauten UFOs von unserem Planeten Erde, um zu überprüfen, was denn der Kelle eigentlich alles weiß bei seiner allerersten Begegnung oder was mit ihm vielleicht noch so gemacht wurde. Weil ich habe dir, Conny, nämlich bei uns in unsere WhatsApp-Gruppe reingestellt.
Gerade gesehen, ja.
Einen sehr, sehr spannenden und geschichtlichen Zeitungsartikel, der auch wiederum mal wieder alles hier sprengen wird, denn der Zeitungsartikel ist etwas älter als der Fall, den wir gerade behandeln. Also wir gehen jetzt, der Fall, das erste Begegnung war 1978 oder was hast du gesagt?
78, ja.
So, jetzt reisen wir mal knapp 30 Jahre zurück oder 40 und dann sehen wir einen italienischen Zeitungsartikel über UFO-Phänomene in Italien und eine gewisse, ich sag jetzt mal, verschmelzende Meinung oder kooperative Anlehnung an das damalige Nazi-Regime, das herrschte. Und auch unser Dr. Michael Seller hat darauf hingewiesen, dass eigentlich Italien immer so ein bisschen irgendwie so ein bisschen vom Erdboden weg verschwunden ist, was das Thema UFOs angeht und die Zeitungsartikel gar nicht richtig wahrgenommen, die es damals auch in Italien gibt und auch das ganze Thema UFOs irgendwie mit Italien nie so richtig in Verbindung kommt. Ne? Wir gehen immer direkt in die USA und Amerika.
Naja, aber es ist ja auch so, dass der allererste UFO-Inzident, der war ja theoretisch in Italien vor Roswell. Da sind ja gleich die Amis auch hingekommen und haben sich das mit weggekrallt. Ne?
Und 1933, geht man davon aus, haben schon unter Marconi damals erste wissenschaftliche Studiengruppierungen stattgefunden, die sich abgestürzte oder eingesammelte oder hingebrachte UFOs angeschaut haben und analysiert haben. Und wir haben ja schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass es auch ein paar Meinungen darüber gibt, dass bereits in der damaligen Zweiten Weltkriegszeit viel damit zu tun gab, ne? Das ist immer so ein bisschen, naja, haben die damals wirklich gehabt, die Nazis, die UFOs oder nicht und so, ne? Da gibt es so ein paar Fotos, die man da schon mal gesehen hat. Aber eigentlich haben ja auch diese narzisstische Gruppierung sehr eng eine gewisse Zeit auch mit den Italienern zusammengearbeitet. Mhm. Ja? Es gab ja auch dieselbe faschistische Gruppe in Italien. Das ist jetzt einfach nur eine Verschmelzung der politischen Ansicht mit Italien. Und Marconi war da natürlich auch immer sehr involviert in dieser ganzen Geschichte. Und Dr. Michael Sella, also der Exopolitiker im Bereich Amerika, behauptet, dass mehr oder weniger aus dieser faschistischen Gruppe die ersten nachgebauten Programme gab, in Kooperation mit natürlich auch den Deutschen, die es geschafft haben, die Dinge nachzubauen. Ja. 1938 soll es das erste Space-Programm aus Italien gegeben haben.
1938?
Ja, und 1933 dasselbe mehr oder weniger auch in der Nazi-SS-Gruppierung, die sogenannte Black Sun hieß sie damals. Hat mir schon mal ein bisschen lustigerweise drüber gesprochen. Der Mischa hatte sich damals ins Fäustchen gelacht, als ich die schwarze Sonne hier in Erwähnung genommen habe. Und
ich glaube, wir haben da auch eine Folge irgendwie, glaube ich, zu Folge 6, ne?
Relativ früh. Ziemlich am Anfang, ja. Was dann dazu führte, dass 1952, also einige Jahre später, aber immer noch weit vor unserem Fall, den wir gerade besprechen, noch ein bisschen diese Geschichte aus der Frill und Thule Society dazu kam und da auch nochmal eine Kooperation stattgefunden hat und all diese Programme sich dann in weitere verschiedene Programme verflechtet haben, weshalb man davon ausgehen könnte, dass schon 20 oder 30 Jahre vor unserem Fall diese Technologie in geheimen Gruppierungen unseres Planeten mit der Spezies Mensch funktioniert hat, unter Kontrolle war und sich daraus etwas entwickelt hat, wovon wir noch nicht ansatzweise uns vorstellen können, was da vielleicht eventuell passiert ist. So, das lasse ich jetzt mal noch mit dem Fragezeichen da stehen. Mhm. Dann könnte es aber tatsächlich realistisch sein, dass 20, 30 Jahre später so ein Fall, wie du ihn gerade eben beschrieben hast, passiert ist und anschließend von der weiterentwickelnden Gruppierung militärischen Komplexes analysiert wurde und unser Herr, dem das alles hier passiert ist, dann nochmal entführt wurde und der eigentliche negative Teil dieser ganzen Geschichte eher tatsächlich in diesem Fall diesem militärischen Komplex zuzuordnen sind und nicht unsere grünen, dreieckigen Augenspezies, die anfangs vielleicht etwas naiv hierher gekommen ist, den Planeten ganz nett fand und gedacht hat, ach ja, ich glaube, das könnte man in Zukunft hier doch öfter vielleicht ein bisschen besiedeln und öfters machen. Dann machen wir mal unseren Ausflug hier öfters zum Planeten Erde. Und wenn wir wieder zurückkommen, dann wäre es ganz nett, wenn er uns vielleicht ein Fleckchen Erde abgeben könnte. Wobei ich mal stark davon ausgehe, dass die dann wenig später wahrscheinlich mitbekommen haben, was hier eigentlich noch so für Bullshit eventuell auf unserem Planeten abgeht und ob die jetzt wirklich demnächst kommen.
Ja, ich mag es auch bezweifeln, ja. Also das. Ja,
ich glaube, dass da, und da wiederhole ich mich ja, erstmal noch einige Sachen geklärt werden und dann solche Schüleraustausche mit Sicherheit gut funktionieren und schön klappen können. Aber ist natürlich geschichtlich gesehen und mit den anderen Quellen, die ich hier so ein bisschen gebracht habe, also auch die, gerade diesen Zeitungsartikel, der in Italien, den ich dir geschickt habe, den könnte man vielleicht auf dem Discord-Server mal hochladen, für alle Fans, die den mal sehen wollen. Und das ist schon spannend, wenn du dir überlegst, dass vor 70 Jahren der Kram schon mit Zeichnungen in die Newspapers war.
Ja, ja, total.
Und du 70 Jahre später wieder da stehst und wartest, bis irgendein Zeuge, irgendein Crush endlich mal davon erzählt, dass es da einiges gibt. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr spannend wird, inwieweit diese Disclosure-Bewegung jetzt einen Punkt vor allem behandelt. Denn wir haben nämlich eine Fraktion, Pentagon und Co., die gerade ganz aktuell immer noch behauptet, ja, da gibt's was und das muss außerirdisch sein, weil, also, wir haben noch nichts gemacht. Also, wir wüssten auch nicht, wann wir jemals daran gearbeitet haben, ne? Wo ich mir so denke, also komm, jetzt so langsam ist es jetzt auch kein Geheimnis mehr, dass es durchaus Programme gab, bei denen ganz sicher an abgestürzten oder ähnlichen Phänomenen dran rumgeschraubt wurde, ja?
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Und dann gibt's die andere Fraktion, die ja sagt, nö, wir wissen Bescheid. Übrigens, wir haben die Dinge ja schon längst nachgebaut. Und
ja, das ist so krass.
Wir haben es noch nicht weitererzählt aus Grund A, B, C, D, E. Die wären natürlich dann sehr interessant, diese Gründe. Und diese zwei Geschichten laufen natürlich unfassbar gegensätzlich und bedeuten aber natürlich auch unfassbar viel für, sag ich mal, ja, für uns Menschen halt auch, ne? Weil das eine ist so, ja, da müssen wir mal gucken. Lass uns doch mal versuchen, so ein Ding nachzubauen, ne? Wenn das so mal abgestürzt ist und ja, wäre doch super, wenn sowas mal klappt. Und das andere ist so, oh, das würde ja bedeuten, ihr habt 70 Jahre lang im Geheimen eure Klappe gehalten und die Weltbevölkerung nicht teilhaben lassen an eurer krassen, neuen, modernen Technologie. Warum? Und das ist so ein bisschen sowas, was natürlich sehr, sehr schwer zu glauben ist und auch sehr, sehr schwer zu verkraften sein würde, seelisch und gesellschaftlich und politisch auch, ne, in gewisser Art und Weise. Weil so ein bisschen das Vertrauensverhältnis innerhalb der Spezies Mensch so ein bisschen ins Wanken gerät. Jetzt kommt aber noch der finale spannende Geschichte.
Also bin ich mal gespannt.
Die eine Seite würde natürlich, also der eine Fall, ne, so von wegen, wir sind naiv, wir wissen von nichts und lass uns das mal untersuchen, würde natürlich einem Szenario super gut in die Hände fallen, nämlich einer sogenannten geplanten Alien-Fake-Invasion. Weil was wir noch nicht kennen, was wir noch nicht wissen, können wir auch nicht besiegen. Und da können wir natürlich ein größeres Problem draus schaffen und so eine Invasion besser erklären. Wenn aber so eine Invasion kommt, und wir nehmen den anderen Fall, so von wegen, wir haben schon UFOs und wir haben das schon längst nachgebaut und wenn sie es nachgebaut haben, dann sind wir natürlich da draußen schon mal rumgeflogen und haben schon mal ein paar politische Situationen hier um unser Sonnensystem mit Sicherheit geklärt und dann auf einmal kommt eine Alien-Invasion, das kannst du schwieriger erklären. Also, ne, dann wäre eigentlich erstens mal so eine Alien-Invasion mit den wohl nachgebauten UFOs besser in den Griff zu bekommen und müssten uns nicht so dumm stellen und jetzt auf einmal wieder Milliarden von Euro für irgendwelche neuen Ideen sammeln, sondern wir können einfach direkt sagen, so, hier, stopp, ne, wir haben auch das Zeug, bleibt mal Fan. Das eine wäre halt glaubwürdiger und das andere nicht. Und das sind gerade so auch spannende Situationen, die, bei denen man auch dran denken müsste, was dieses Thema Fake Alien Invasion bedeutet und wie die ganze Geschichte politisch im Pentagon und so weiter und so fort ausgeht. Zumal es ja eine Schlange von Whistleblowern gibt, die ja mittlerweile einfach nur drauf warten, dass es ein Gesetz gibt, bei dem die endlich loslabern dürfen, ohne dass sie ihren Job verlieren oder umgebracht werden. Denn diese Leute könnten nämlich sehr gut erzählen, ob wir es in den letzten 70 Jahren geschafft haben. Was immer wieder so gesagt wird, dass Northrop Grumman schon längst den Kram gebaut hat und dass Lockheed 1960, 70 spätestens ready to go war. Und dass diese ganzen Szenarien, wie wir sie so ein bisschen durch die Presse schlüpfen hören von Area 51 und da hat ein Bob Lazar gearbeitet und die haben als weitergearbeitet, aber haben es nie so richtig hinbekommen, weil es irgendwie nicht rausgefunden haben, wie die Technologie funktioniert und so ein bisschen als, ja, so ein bisschen so als Idee so, lass die mal alle dahin gucken und es hat nie so richtig geklappt mit dem Nachbauen, während in Wirklichkeit auf einer natürlich sehr lügenbasierenden Option der Kram schon ready to go in irgendwelchen Hallen steht und auf dem Mond steht und noch woanders rumsteht. Ne? Und das wären diese Secret Space Programs, von denen ja immer wieder erzählt wird, dass sie halt einfach schon ewig quasi existieren. Und der Ursprung, und das ist halt echt spannend und passend zu diesem Case, der Ursprung fand 1933 im faschistischen Italien statt. Das wäre schon krass.
Ja, wir haben noch auch mal darüber gesprochen, über die erste Geschichte da mit dem Roswell. Mein Gott, manchmal habe ich Wortfindungsstörungen, die auch in Italien war. Wo haben wir denn, welcher Folge haben wir denn darüber gesprochen? Aber wir haben darüber gesprochen, ich weiß das ganz genau.
Ja, mit Sicherheit in den ersten und auch da,
wo nee, wir es über- ist noch nicht so lange her.
Ah,
das ist okay. Noch nicht so lange her.
Ah ja, ich sage mal, die Hörer müssen einfach normale Folgen von 1 bis 50 durch.
Ja, das glaube ich auch.
Wir haben übrigens Jubiläum, weißt du das? Wir haben nächste Folge
Jubiläum. Haben wir Jubiläum, ja. Also jetzt, ich meine, wir sind zwar, jetzt müssen wir schon über die 50 Folgen hinaus, das ist richtig, aber 50 Hauptfolgen nächste Mal. Ne?
Weil du immer so schön liest, ich würde gerne auch noch relativ abschließend was zu diesem italienischen
Natürlich, kannst du machen, ja. Ist gar kein Thema, mache meine kleine Carbonara.
Dann freue ich mich, weil ich lese mal aus dem Buch der Bücher vor, was ein gewisses Zitat von einem sehr, sehr berühmten Menschen ist. Ja. Ich lese mal vor, dann können wir danach, kannst du mal sagen, was du davon hältst.
Okay, also
pass auf. Mal. Rom. Ein italienischer Wissenschaftler sagte heute, dass Modelle fliegender Untertassen bereits 1942 in Deutschland und Italien entstanden und erforscht wurden. Er fügt hinzu, dass Adolf Hitler und Benito Mussolini an diesen Geräten interessiert waren, deren Konzepte in Italien und Deutschland in Konkurrenz zueinander entwickelt wurden. Fliegende Scheiben oder Untertassen sollen in jüngster Zeit in vielen Teilen der Welt gesichtet worden sein. Bislang gibt es weder eine wissenschaftliche Bestätigung der Existenz solcher Dinge, noch irgendeine allgemeine akzeptierte Erklärung, worin ihr möglicher Zweck entstehen könnte. Es gibt nichts Übernatürliches oder Marsianisches an Flugscheiben, sagt er, sondern sie sind ganz einfach die rationale Anwendung neuartiger Technologien. Professor Belluzzo brachte die Meinung zum Ausdruck, dass eine gewisse Großmacht Flugscheiben starten lässt, um sie zu studieren. Professor Belluzzo Artikel war mit einer Skizze illustriert, die die mögliche Konstruktion verdeutlichte und das Ganze mehr oder weniger als die Wahrheit halt verkaufte. Das Prinzip der fliegenden Scheiben ist simpel und ihre Herstellung aus leichtem Metall sehr einfach. Der Start der Scheiben, sagt er, kann durch schnelle Verbrennung einer Patrone, ähnlich der mit der Torpedos abgeschossen werden, erfolgen. Und hier wird auch nochmal deutlich, dass es natürlich diverse verschiedenste Antriebsmodelle und Ideen gab und halt auch nochmal deutlich, inwieweit das Ganze halt
eventuell... Von wann ist das?
Das, was ich hier vorlese, ist von 1942.
Wahnsinn.
Ja, Das ist mehr oder weniger das, was in der Zeitung damals stand. Ne?
Das also ist auch im Prinzip das, worüber wir ähnlich schon mal diskutiert haben, dass damals, wie gesagt, die USA den Italienern das erste UFO weggenommen haben.
Ja, das ist unfassbar. Ich könnte jetzt hier Sachen vorlesen, in denen verschiedene Firmen wie Zeppelin, BMW-Werken und so weiter und
BMW?
So fort.
BMW ja. ist in UFOs verwickelt.
Ja, da, die Werke.
Sag mal, ist das zufällig dein Geburtstagsgeschenk, woraus du da zitierst?
Nee, ist ein anderes Buch. Ich habe heute ja die Quelle Dr. Michael Sella benutzt und er schreibt ja auch Bücher. Das ist das da hier.
Ja, das nennt sich Geheime, das Weltraumprogramm. Und Adias, das ist ja ein Riesenwälzer, damit kannst du einen erschlagen.
Ja, aber damit kannst du...
Wie viele Seiten hat es?
Damit kannst du halt auch wirklich gut auf wissenschaftlicher Basis mal den Ansätzen folgen. Ich meine, das klingt verrückt, ne? Aber wenn man mal wissen will, wie das halt wirklich geschichtlich zu der, sag ich mal, bekannten Geschichte von Deutschland, Italien, Europa, USA, Zweiter Weltkrieg, wie diese Geschichte eventuell dazu passt, die in diesem Buch mit Quellenangaben gut wieder zusammengeführt ist. Ich meine, hier muss man 30 Jahre Geschichte vereinen, ne, mit der offiziellen Geschichtsbücher und dem, von wem wir gerade hier reden. Ja. Und der macht es mit tollen Quellen, Zeugenberichten und Zeichnungen und Newspaper-Ausschnitten.
Und wie viele Seiten hat dieses Buch?
413 habe ich jetzt gerade mal hier so ein bisschen.
413.
Ja, aber es gibt ja mehrere, das ist ja nur eins.
Ach so, das ist eine ganze, das ist quasi der Brockhaus des kleinen Ufologen. Ja,
das gibt es dann nochmal in selber Größe für die Geschichte in Antarktis und Mars. Und das gibt es dann nochmal in selber Größe für das, was die letzten 10 Jahre abgegangen ist.
Super interessant, das ist natürlich eine spannende Bettlektüre, ne?
Ich sag mal so, das kannst du lesen, danach kannst du nochmal neu über die Geschichte nachdenken. Du kannst dann sagen, das ist Bullshit. Ja, hey, komm, tolle Ideen. Ja, es passt vielleicht irgendwie zusammen. Und ja, da gibt es noch das Foto und diesen Newspaper. Du kannst aber auch sagen, ey, krass, jetzt machen an einige Sachen eventuell geschichtlich Zusammenhänge Sinn und diese ganzen Geschichte mit, was ist in Deutschland passiert, was ist in Italien passiert, was ist gleichzeitig in Amerika passiert und wie passt die Area 51 da rein und haben die Russen eigentlich auch was in der Zwischenzeit gemacht? Ach, und es gibt übrigens zur selben Zeit auch noch ein chinesisches Space-Programm.
Das also ich war nie im Raumschiff.
Alle Falle.
Ich habe das nie gesehen. Ich habe aber dafür andere Sachen gesehen. Ich glaube, wo du erzählst, ja Bullshit oder was, bist wohl vom Spiegel, hä?
Alter Conny. Ja. Ja, also.
Hör auf damit.
In Zusammenhang mit diesem Fall,
Babalabab.
Um es wieder ein bisschen runterzubrechen. Italien ist durchaus ein Schauplatz, der, und auch die Schweiz, der bis heute vielleicht noch ein bisschen mehr an Recherche verdient. Ich formuliere es mal so.
Und für gutes Essen. Ja, Wahnsinn. Also das ist natürlich heute eine sehr, sehr krasse Folge. Jetzt kommen wir quasi vom 78, sind wir zurück in die 30er über mehrere Kontinente. Das war interessant und wild und auch mal eine ganz andere X-Folge. Ich habe mir übrigens was Lustiges überlegt, ne? Du hast ja da so viel, du hast ja dieses Buch da, ne? Es gibt ja Menschen wie mich oder die zur Spezies der Lesefaulen gehört. Ich habe schon mal überlegt, es gibt's ja nicht als Hörbuch sowas.
Aber ganz ehrlich, ich gebe dir mal einen Tipp. Ich bin vollkommen bei dir, wobei das Lesen, wenn man mal wieder angefangen hat, das ist echt geil. Aber ich sag jetzt mal so, okay, du bist wirklich jemand, der eher so auf diese Podcast-Geschichte und zuhören und kann sich irgendwie 3 Stunden am Tag ein Stöpsel in Ohr reinhauen, würde gerne das Buch, das er da irgendwie, das es da gibt, vorgelesen bekommen.
Richtig.
Du nimmst einfach, eine digitale Version davon und ich sag mal,
es gibt und lässt sie dann vorlesen von Google. Dann klingt das nämlich dann so, dass du halt noch keine 3 Stunden ertragen.
Ja, aber es gibt ja auch ein bisschen professionellere Vorlesungen.
Oder wir machen das selber als Hörbuch und gründen den Stufo Hörbuchverlag und holen uns die Lizenzen und setzen uns hin und lesen dieses Buch einmal ordentlich ein oder lassen es einlesen von irgendjemandem, der das so Lust hat. Sagen dem schönen Dank, geben dem Aufkleber und publishen das dann.
Oder fragst ChatGPT, was in dem Buch steht.
Ich glaube, das ist schwierig. Da musst du erst das Buch da einscannen.
Echt?
Aber es gibt jetzt einen Stift, habe ich gesehen, den hätte ich gerne, aber ich bin ein bisschen zu geizig, der kostet mir 200 Euro. Da kannst du über ein Buch gehen oder über Dokumente und dann scannt er dir das quasi als Word-Dokument ein. Und dann kann er es dir auch direkt schon gleich von allen Sprachen irgendwie auf Deutsch übersetzen. Das ist mega faul. Also das wäre eigentlich mein Ding. Und dann diesen Text nehmen und dann zusammenfassen lassen von der KI und dann noch per Sprache ausgeben lassen, wäre mein Traum. Also, aber gut, lass uns über Verlagsgründung Off-Air sprechen. Das wird eh nicht passieren. Und würde sagen, wir sind durch für heute, wa?
Das wären wir, ja. Und das Bild, den Zeitungsartikel und ein, zwei Sachen hauen wir auf den Discord-Server vielleicht hoch.
Das machst du?
Das mache ich, ja.
Das ist fein.
Wenn ich es schaffe, rufe ich dich an.
Ach Gott.
Ja. Ein Kabeltelefon.
Ihr müsst wissen, wir haben zwischen Pauls Wohnung und meiner Wohnung ist so ein Faden gespannt und wir haben so zwei alte ausgelutschte Schmandbecher da dran und das ist unser Backup-Telefon, falls mal was ist.
Ja, und falls die Inversion ist.
Ja, der Faden ist rot, das heißt, das rote Telefon klingelt, dann bei uns der rote Schmandbecher klingelt. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch auch hier gut unterhalten bei Alarmstufo. Lasst uns doch, wenn ihr wollt, ein Like da. Und wenn ihr uns erreichen wollt, dann schreibt uns an mail@alarmstufo.space oder an eine WhatsApp. Sprachnachrichten dürft ihr auch schicken, maximal 10 Minuten. Hier gelten die gleichen Regeln wie bei Aktenzeichen Paranormal. Ich weiß, dass da ganz viele Leute parallel hören. Die Nummer jetzt stiftgespitzt, +49 für Deutschland, 151-209-12005. Oder halt bei Instagram eine Direct Message dürft ihr auch schicken. In diesem Sinne, wir hören uns im Dezember wieder, wenn Mischa aus Mexiko wieder da ist und uns tolle Pyramidenerfahrungen. Er ist auf eine Pyramide draufgestiegen, ne? Also das kann ich schon mal sagen.
So.
Ja, er war oben. Mega. Respekt. Also ich habe nur gesehen, da war so eine Kordel zum Festhalten und diese unregelmäßigen Stufen. Und ich denke mir, wie hoch war das? Und da müssen wir ihn ausfragen. Und das werden wir alles im Dezember tun. Das wird dann quasi unser Dezember-Weihnachts-Xmas-Special.
Jubiläum
gibt es dann auch noch hier. Meierschaftszeiten und Weißwurstfrühstück. Und in diesem Sinne, wir sind raus. Bis dann. Ciao.
Ciao, mach's gut.